Brich Mauern auf, die mich von dir trennen. Reiß alles ein, was dich, Gott, in mir eingrenzt. Wie ehrlich können wir das singen? Tu, was auch immer du willst, auch bei mir. Ein besonderer Gottesdienst, ein großartiger Gottesdienst, dass wir hier auch die verschiedenen Bereiche unseres Gemeindelebens dann mit hineinnehmen. Und ja, ist jetzt der Bruch da? Jetzt kommt der langweilige Teil? Ich bin ja auch ein bisschen älter als die Jugendlichen und die Kinder und die Kindermitarbeiter, die ja mit 14 schon anfangen und das dann auch zu machen. Und das ist schon hervorragend. Und wir haben es ja auch schon seit langem so, dass wir auch unseren Einschulungskindern eine Bibel mitgeben, damit sie diesen Schatz schon mal haben, obwohl sie damit im Moment noch ganz, ganz wenig mit anfangen können. Und wir, die wir halt schon ein bisschen länger auf der Welt sind und die wir auch tatsächlich lesen gelernt haben, wir wissen, dass das Lernen auch niemals aufhört, dass wir immer wieder auf neue Dinge stoßen, auch im Wort Gottes. Und deshalb bleibt es das eben das ganze Leben lang, dass wir uns auch mit der Bibel beschäftigen können und auch immer wieder neue Sachen daraus lernen können. Und jetzt auch, wir wollen uns heute auch damit wieder beschäftigen. Wir sind ja dabei, das Matthäus-Evangelium durchzulesen, zu studieren und uns auch so ein bisschen erklären zu lassen. Und da sind auch immer wieder ganz interessante Passagen dabei. Ich weiß jetzt nicht, oder ich denke mal, dass vielen von euch diese Sendungen bekannt sind, wo Kinder gefragt werden, dass sie bestimmte Dinge, die eigentlich in die Erwachsenenwelt gehören, erklären sollen. Ja, spannend. Absolut spannend und interessant. Und ja, dass sie mit ihrem kindlichen Verständnis, mit ihren kindlichen Worten, mit ihren kindlichen Ausdrücken dann eben etwas versuchen, dort zu erklären, worum geht es denn da eigentlich. Und ich hätte heute ein Wort gehabt für Sie. Was ist ein Rechtsstaat? Okay, gut. Mag sein, dass Sie vielleicht doch ein bisschen überfordert sind, damit, denn da tun wir uns ja auch noch schwierig, damit das zu erklären. Aber wir leben in einem Rechtsstaat hier in Deutschland. Rechtsstaat, was bedeutet das? Es ist unser ganzes Miteinander, unser Alltag, unsere Gemeinschaft hier miteinander, untereinander, das ist alles geregelt durch Gesetze, durch ganz viele Gesetze. Ich habe lange Zeit ja in der Personalabteilung gearbeitet und da gehört es eigentlich auch dazu, dass wir uns dann die Arbeitsgesetze besorgt haben. Das ist das Taschenbuchformat, deswegen kann ich es noch hochheben. Ja, wenn es jetzt wahrscheinlich in anderer Form wäre, dann würde das nochmal anders genommen werden. Und wenn man da reinschaut, dann merkt man eben auch, das ist klein geschrieben, also mindestens so klein wie die Bibel auch, ja, aber scheint noch umfangreicher zu sein und es sind echt keine Bilder drin. Null. Ne, noch nicht mal Landkarten, wie wir sie wenigstens in der Bibel mal drin haben oder sowas. Ja. Und ja, das ist jetzt 2 Jahre alt, 103. Auflage. Jetzt, die aktuelle, sind wir bei 107. Also in 2 Jahren 4 neue Auflagen. Also es ändert sich doch immer noch was. Und obwohl wir dann auch denken, ja, da tut sich ja nichts mit den Gesetzen, aber da ist schon noch Bewegung drin. Da tut sich dann immer wieder etwas. Und auch die Juden, die kannten das auch schon. Die haben auch Gesetze gehabt. Und zwar aus dem Alten Testament. Und damit sind wir wieder bei der Bibel. Ja, und dort werden, wenn man dann eben gerade auch am Anfang der Bibel liest, ganz viele Dinge erklärt und auch angekündigt, die man machen soll. Und eines wird heute auch nochmal auftauchen. Ihr könnt die Präsentation, oder Samuel, kannst du die Präsentation schon mal anmachen? Wird heute auch noch auftauchen, auch wenn wir dann eigentlich schon im Neuen Testament sind. Aber der Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen wollen, mit dem, da werden wir sehen, dass dort noch, dass der ganz anders beginnt und da eben kein Gesetz vor Augen hat. Wir sind im 17. Kapitel von Matthäus Evangelium, die Verse 22 bis 27. Und dort steht, ich lese das jetzt mal vor. Als sie, gemeint ist Jesus mit seinen Jüngern, nun ihren Weg durch Galiläa nahmen, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Und sie werden ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. und sie wurden sehr betrübt. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen: Zahlt euer Meister nicht auch die 2 Drachmen? Er antwortete: Doch. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach: Was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagte zu ihm: Von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm: So sind also die Söhne frei. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihn für mich und dich. Letzte Woche hat Ari gepredigt und es ging um eine Begebenheit, wo Jesus mit 3 von seinen Jüngern, Petrus, Johannes und Jakobus, vom Berg herunterkommt, wo Gott sich zu seinem Sohn noch einmal in ganz besonderer Weise gestellt hat. Wir reden da von dem Berg der Verklärung, also eine ganz besondere Geschichte gewesen ist. Und als Jesus dann mit diesen 3 zurückkommt zu den anderen Jüngern, dann ist dort eine ganz aufgebrachte Menschenmenge da, weil dort nämlich ein Vater mit seinem Sohn gewesen ist und dieser Sohn, der hatte einen bösen Geist. Er war von Dämonen besessen und die Jünger konnten diesen bösen Geist nicht austreiben. Ich will jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, das hat Ari uns letzte Woche dann auch alles erklärt. Aber als sie dann später allein sind, dann fragen die Jünger eben, woran lag das, warum konnten wir das nicht machen? Und jetzt sind sie immer noch allein mit Jesus, also Jesus und die Jünger, nur sie unter sich und nicht die ganze Volksmenge. Das ist schon etwas wichtig, denn immer dann, wenn er oder er, Jesus wartete bewusst Gelegenheiten ab, wo er mit seinen Jüngern allein gewesen ist, um ihnen zu zeigen, was auf ihn zukommen würde, um ihnen zu sagen, dass er noch einen ganz harten, ganz schweren Weg vor sich hätte. Und da reden wir von den Leidensankündigungen. Und das hier in unserem Text ist es das 2. Mal, dass das im Matthäus-Evangelium vorkommt. Und er will sie vorbereiten eben auf diesen ganz schweren Moment, der auf sie zukommt. Interessant ist dann jeweils, wenn wir uns diese 3 Leidensankündigungen mal anschauen, die Reaktion der Jünger. Vor ein paar Wochen hatten wir es, da hat Michael die Predigt gehalten, in Matthäus 16, Vers 21 bis 23, wo Jesus dann sagte, ich werde verraten werden, ich werde überliefert werden, ich werde verurteilt werden, ich werde hingerichtet werden, ich muss sterben. Wo Petrus sagt, das widerfahre dir nur nicht, bloß nicht. Das können wir doch nicht zulassen und das wird nicht sein. Also eine ganz heftige Reaktion von Petrus, weil er denkt, das ist mein Meister, mein Rabbi, mein Lehrer. Er ist derjenige, der vom Gott gekommen ist und uns erlösen und er retten wird. Der kann doch nicht sterben jetzt. Wir sind doch noch lange nicht fertig mit dem, was eigentlich noch alles kommen soll. Und dann noch die umso deutlichere Antwort von Jesus. Weiche von mir, Satan. Denn das, was du willst, das ist nicht göttlich, sondern menschlich. Also das passte nicht dazu. Dieser Weg ist schon so von Gott vorgesehen und Jesus muss diesen Weg gehen, denn das ist Gottes Rettungstat für die Menschen. Diese heftige Reaktion von Petrus, die deutliche Antwort von Jesus. Die 2., das, was wir heute haben, was ist die Reaktion der Jünger? Sie wurden sehr betrübt. Punkt. Die 3. Leidensankündigung, die steht dann in Kapitel 20, das kommt dann in einer der späteren Predigten dann nochmal und da gibt es schon gar keine Reaktion mehr von den Jüngern. Was immer das zu bedeuten mag, vielleicht werden wir dann eben nochmal darauf hingewiesen. Was jetzt hier eben schon ganz interessant ist, in dem heutigen Text auch so ein bisschen dieses Wortspiel, das Jesus hier anwendet. Er sagt nämlich, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Wer ist der Sohn des Menschen? Wer ist der Sohn des Menschen? Jesus. Er ist Mensch geworden. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Aber gerade von diesen Menschen wird er verraten werden, ausgeliefert werden, verurteilt werden, hingerichtet werden, muss er sterben. Aber er hat sich den Menschen gleich gemacht. Und die Jünger sind traurig, weil sie anscheinend nicht bis zum Ende zugehört haben oder aber das nicht verstanden haben, was er sagt. Denn Jesus bleibt ja nicht dabei stehen, dass er sagt, der Menschensohn wird getötet werden, sondern er sagt noch, und am dritten Tag wird er wieder auferweckt werden. Aber das ist ja etwas, was wir uns heute auch nicht vorstellen können, was wir auch sagen, ja, nee, von den Toten ganz, auf ganz natürlichem Wege, biologisch ist das unmöglich, dass da jemand wieder lebendig werden kann. Und deswegen sind sie da eben traurig und sie können das eben nicht verstehen. Und was wiederum aber Jesus dann auch nachvollziehen kann, dass er schon merkt, dass ihnen das schwerfällt und deswegen will er sie vorbereiten. Vorbereiten eben auf das, was kommt noch auf diesen Moment. Und wir wollen uns jetzt eben in den nächsten Minuten vor allem damit beschäftigen, welche Einstellung Jesus in dieser Situation hat. Ja, also seine Einstellung, wie geht er mit diesen ganzen Dingen um? Und insgesamt sind es vier Punkte, wo es um die Einstellung von Jesus geht. Und die erste Einstellung ist, Jesus bereitet seine Jünger vor. Jesus bereitet seine Jünger vor. Er kündigt ihnen an, was mit ihm in Kürze geschehen wird. Und das zeigt, wie behutsam und sorgsam er und vorsichtig er mit seinen Jüngern umgeht. Er will sie nicht überfordern. Und sagt ihnen das auch, wo sie alleine sind. Nicht, wo das ganze Volk dabei ist, sondern eben nur, wo sie alleine sind. Und gemeinsam kommen sie nach Kapernaum. Das ist eine Stadt, die liegt im Norden von Israel, beim See Genezareth, an der Nordwestseite. Und von dieser Stadt wird gesagt, das ist seine Stadt, die von Jesus. Er ist weder geboren dort, noch ist er aufgewachsen dort. Warum ist das seine Stadt? Er hat anscheinend, als er erwachsen wurde, als er seinen Dienst angefangen hat, dann eben auch sich diese Stadt ausgesucht, wo er immer wieder mal hingegangen ist und dort sich auch zurückgezogen hat. Er hat dort in den Synagogen oder in der Synagoge öfter gepredigt. Er hat dort selbst sogar in der Synagoge, aber auch in dieser Stadt mehrere Menschen gesund gemacht, die krank waren oder auch von bösen Geistern befreit. Und so hat er schon viel verbunden eben auch mit diesem Ort Kapernaum. Kapernaum war aber auch die Heimatstadt von Petrus. Ja, direkt am See. Da wird wahrscheinlich die Hälfte der Männer oder noch mehr werden Fischer gewesen sein, so er auch. Aber vielleicht sind auch gerade deshalb, weil es seine Heimatstadt gewesen ist, die Einnehmer der Tempelsteuer zu ihm gekommen. Ne? Wahrscheinlich stand er bei ihnen auf der Liste. Und Jesus war anscheinend auch beim Einwohnermeldeamt schon angekommen und hatte da seinen Namen eintragen lassen. Ne? Denn das Komische ist ja schon, dass die Steuereinnehmer nicht Petrus fragen direkt, sondern dein Meister, zahlt der nicht auch die Tempelsteuer, die 2 Drachmen? Was macht er dann damit? Und wie aus der Pistole geschossen kommt es von Petrus, doch und mehr nicht. Und dann kommt er eben ins Haus, wo sie untergebracht sind. Und bevor er aber etwas sagen kann, kommt Jesus ihm schon zuvor und sagt, hey, Simon, ne, ist jetzt auch interessant, dieses Namensspiel. Meistens wird Petrus genannt, aber sein eigentlicher Name ist Simon. Ne, und Jesus spricht ihn bei seinem eigentlichen Namen an. Sag mal, Simon, wie ist das denn überhaupt? Wie kommt das denn oder was hat das denn damit zu tun? Diese Tempelsteuer, die zu entrichten war, geht tatsächlich auf ein mosaisches Gesetz zurück. Das, was ich am Anfang sagte. Ja. In 2. Mose 30, da lesen wir zum ersten Mal von einer Abgabe, die jeder Israelit ab 20 Jahren zahlen sollte. Eine Abgabe für die Arbeit in und an der Stiftshütte, ja, dem Vorläufer vom Tempel. Dafür ist das gedacht. Und jedes Jahr sollte das dann entrichtet werden. Und eine Drachme entsprach etwa einem Tageslohn. Und wenn die Steuereinnehmer sagen, zahlt ihr nicht auch die 2 Drachmen, dann sind das 2 Tageslöhne. Ja, deswegen von der Doppeldrachme die Rede, auch hier jetzt auch in diesem Text, in einigen Übersetzungen kommt das dann auch so dann damit oder wird das so genannt. Und nun fragt Jesus Petrus: Was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Und in der Vorbereitung habe ich mich immer wieder gefragt, wie kommt Jesus denn jetzt dazu, dass er von Königen redet? Es geht doch um die Tempelsteuer oder um die Tempelabgabe. Und der Tempel, das ist doch eine religiöse Angelegenheit. Aber die Könige, die haben die Staatsgewalt. Damals auch kein Rechtsstaat unter den Römern. Von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Wir können davon ausgehen, dass Jesus hier wahrscheinlich an einem Bild spricht. Und mit König meint er niemand Geringeren als Gott selbst. Und wer ist Jesus dann? Ich würde sagen, der Prinz oder der Königssohn. Und wer ist Petrus dann? Quasi sein Bruder, sein Glaubensbruder. Also auch Königssohn. Und die Könige, nehmen die diese Abgabe von ihrer eigenen Familie oder dann doch von den Fremden oder von denen, die nicht dazugehören? Klar, nur von den Fremden. Sagt Jesus, ja okay, sind wir frei. Wir brauchen keine Tempelsteuer zu entrichten. Und so hat und Jesus, obwohl er sich ja den Menschen gleichgestellt hat, obwohl er das eigentlich nicht müsste, das ist die zweite Einstellung, die wir von ihm lernen können. Er stellt sich den Menschen gleich, obwohl er das eigentlich gar nicht müsste, weil er der Königssohn, der Königssohn ist, der Sohn Gottes. Aber er hält sich nicht für etwas Besseres. Er handelt nicht überheblich, er stellt sich mit ihnen auf die gleiche Stufe. Und da, denke ich, können wir von ihm auch etwas lernen. Manchmal bilden wir uns vielleicht etwas ein oder halten uns sogar für etwas Besseres, weil wir ja jeden Sonntag in die Gemeinde zum Gottesdienst gehen oder eben an Jesus glauben und damit sind wir halt besser als die anderen Menschen um uns herum. Aber das hat Jesus so nicht gemeint und auch niemals so gemacht. Obwohl er wusste, dass er verraten würde, dass er verkauft würde, dass er hingerichtet werden würde, stellt er sich den Menschen gleich. Da schlagen wir jetzt eben die Verbindung von dieser Leidensankündigung, die er gerade in den Versen vorher dann auch angekündigt hatte. Er stellt sich den Menschen gleich und er will ihnen keinen Anstoß geben. Wir wollen ihnen keinen Anstoß geben. Bedeutet, dass man niemandem ein Hindernis in den Weg legen will, über das er stolpert, so dass er sündigt. Wir wollen niemandem einen Anstoß geben. Wir wollen nicht schuld daran sein, dass sich jemand versündigt oder eine Sünde tut. Er ist bereit, die Tempelsteuer zu bezahlen, obwohl er eigentlich frei davon ist. Die dritte Einstellung: Jesus verzichtet auf sein Recht. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Einstellung, die wir hier aus diesem Abschnitt nehmen können, was wir hier lernen können. Jesus machte von seiner Freiheit keinen Gebrauch, während wir dann ja vielleicht doch eher dazu neigen: Das ist mein Recht. Das steht mir zu. Ja, da kann mir keiner was und wir pochen. Hört man das? Ja, wir pochen auf unser Recht. Manchmal, ich muss nur lange genug suchen, bis ich dann das finde, was genau passt für mich. Ja, womit ich, wem auch immer, wer mich auch immer geärgert hat oder von dem ich mich ungerecht behandelt gefühlte, dann eben auch etwas entgegensetzen kann. Vielleicht muss ich auch einen Rechtsanwalt dazu beauftragen. Die haben ja schließlich lange genug studiert dafür. Und dafür gibt es dann auch so viele Gerichte in unserem Land und auch ganz verschiedene. Ne? So viele Gesetze, dass man das alles auch schon in bestimmte Kategorien unterteilen muss. Aber ein Recht zu haben und dieses Recht auch in Anspruch zu nehmen, sind zwei ganz verschiedene Sachen. In unserem Land ist ja eben alles so tatsächlich geregelt. Aber Jesus war der Letzte, der auf sein Recht gepocht hat. Das macht er hier nicht bezüglich der Tempelsteuer. Das macht er aber auch nicht, als er unschuldig angeklagt wird, unschuldig verurteilt wird, unschuldig hingerichtet wird. Jesus verzichtet auf sein Recht. Später in der Bibel, da ist es dann Paulus, der Apostel, der in seinen Briefen an die Gläubigen in den Städten Rom oder Korinth das auch nochmal aufgreift. Da geht es um Speisevorschriften, einfach, dass wir mal so ein Beispiel haben, wo es vielleicht ein bisschen griffiger auch für uns wird. Speisevorschriften, gerade Fleisch. Fleisch war damals, wenn man es auf dem Markt gekauft hat, oftmals irgendwelchen Göttern schon geweiht worden. Und da hatten einige von denen, die eben das von ihrer Kindheit oder von ihrer Prägung her so kannten, dann echt Mühe mit, als sie an Jesus gläubig wurden, dass man dieses Fleisch essen sollte oder essen könnte, weil es war ja eigentlich den Göttern, den Götzen geweiht worden. Und Paulus sagte aber, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du frei davon. Dann kann dir das nichts anhaben, auch wenn dieses Fleisch eben irgendwelchen Gottheiten geweiht ist. Jesus steht da doch drüber und das schadet dir nichts. Wir sind frei davon. Genau das Gleiche, was Jesus hier sagt. Wir sind frei davon, die Tempelsteuer zu zahlen. Aber auch Paulus ist bereit, darauf zu verzichten, Fleisch zu essen, damit er nicht jemand anderem einen Anstoß gibt, der damit Gewissensprobleme hat. Ne? Schon cool, ne? Wenn ich jetzt über Verzicht auf Fleisch rede und gleich wird der Grill angeschmissen draußen. Aber der ist wahrscheinlich keinen anderen Göttern geweiht. Paulus kann darauf verzichten und er möchte sein ganzes Leben lang lieber kein Fleisch essen, als dass er irgendjemand anderem eben damit ein Problem, ein Gewissensproblem bereitet. Nehmen wir Rücksicht auf das Gewissen anderer oder pochen wir auf unser Recht? Oder vielleicht auch auf unsere Freiheit? Sind wir bereit, auf unsere Freiheit zu verzichten, damit wir kein Hindernis für das Evangelium werden? Wir kennen das auch innerhalb der Gemeinde. Da kann es um Kleiderfragen geben. Ne? Was darf man anziehen zum Gottesdienst oder auch nicht? Ne? Da kann es um das Trinken von Alkohol gehen. Da kann es um die Art und Weise des Lobpreises gehen. Also nur einige kleine Beispiele und noch viele, viele andere Fragen mehr, die man da auch nennen könnte. Wenn ich das denn sehe, ne, nehme ich das wahr? Oder boah, wie kann der nur? Oder ach nee, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr so. Wir sind doch frei. Bin ich bereit zu verzichten auf meine Freiheit? Kann ich den anderen so stehen lassen und auch so machen lassen, wie er das für richtig hält? Kann ich auf mein Recht verzichten innerhalb der Gemeinde aus Rücksicht auf meine Glaubensgeschwister? Kann ich das aber auch in meinem Alltag tun, wo ich gefordert bin? In Familie, in der Nachbarschaft, in der Schule, im Beruf? Und ich weiß nicht doch wo. Wir hatten immer wieder mal wieder so die Situation, dass Nachbarn gekommen sind hier, gerade auch die um unsere Gemeinde herum wohnen, und gesagt haben, das ist sonst zu laut hier. Was macht ihr denn? Könnt ihr nicht mal ein bisschen ruhiger sein? Wir wollen Sonntag früh in aller Ruhe auf der Terrasse frühstücken und dann macht ihr hier Lärm bis zum geht nicht mehr. Gerade in den Sommermonaten muss das denn alles noch verstärkt werden hier noch mit und was nicht noch alles. Ja? Und dann haben wir auch im Teamleitertreff auch darüber gesprochen oder sowas. Hey, wir waren zuerst hier, die sind später gekommen, die Häuser sind erst danach gebaut. Die wussten doch, worauf sie sich einlassen, wurde da gesagt. Oder es gibt keine festgesetzten Zeiten, die gesetzlich festgeschrieben sind, von Mittagsruhe. Wir denken das ja immer, ne? 13 bis 15 Uhr. Ist in Deutschland was? Totentanz. Ne? Ruhe, Stille. Gibt's gar nicht. Und Kinder dürfen auch Lärm machen. gibt uns das Gesetz vor. Und dann könnten wir jetzt hingehen und was tun? Auf unser Recht pochen. Wollen wir das? Aber ein Recht zu haben und ein Recht in Anspruch zu nehmen, sind zwei ganz verschiedene Sachen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht nochmal, es gab hier mal diese Armbändchen, WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus jetzt an unserer Stelle tun hier? Und da hoffe ich, dass er uns auch das klar macht, dass, wie wir damit umgehen können, wie wir damit umgehen sollen. Und wir wollen ihn auch bitten, dass er uns hilft und uns zeigt, dass wir auch das Richtige tun. Und zwar so, dass wir den anderen kein Anstoß sind, der sie daran hindert, von Jesus die gute Nachricht, das Evangelium anzunehmen. Das, was Jesus für sie getan hat und wo er der Allererste war, der auf sein Recht verzichtet hat, damit er die Menschen retten kann. Das sollte unser Antrieb sein, unsere Motivation sein, wie wir in solchen Situationen umgehen. Und deshalb habe ich hier die Predigt auch überschrieben heute. Jesus kann verzichten. Ich auch. Vielleicht haben wir da Angst, dass wir da zu kurz kommen. Dass wir dann nur benachteiligt werden. Und wer will schon benachteiligt werden? Wir wollen doch eben da dann alle Vorteile nutzen, die sich uns bieten oder die wir eben irgendwie bekommen können. Im weiteren Verlauf, und damit sind wir auch beim Vers 27, dem letzten Vers auch angelangt, da lesen wir, wie großartig Jesus diese konkrete Situation, wo sich ja auch so eine Schwierigkeit ergibt, ja, Tempelsteuer zahlen oder nicht steuern oder wie gehen wir jetzt damit um? Und er löst diese Situation und zwar auf seine Art, auf die Art Jesu. Hey Simon, geh zum See, wirf deine Angel aus und wenn er was konnte, dann war es das, ja, als Fischer. Ja, wahrscheinlich mehr sein Netz, aber eben auch mal seine Angel. Und der erste Fisch, den du aus dem Wasser ziehst, dem öffnest du das Maul und darin findest du eine Münze. Ja, ihr wisst schon fast gar nicht mehr, was Münzen sind. Ne? Das ist alles bargeldlos und so weiter. Und die Münzen sind mittlerweile auch so wenig wert, dass wir mit denen gar nichts mehr richtig bezahlen können. Du wirst eine Münze finden und diese Münze hat genau den Wert, den es bedarf, damit für zwei Leute die Tempelsteuer bezahlt wird. Jesus sorgt wunderbar und passend für seine Kinder. Es ist ein Wunder, was da passiert ist. Natürlich ist das ein Wunder. Es wird jetzt hier nicht beschrieben, dass hier Petrus wirklich dahin gegangen ist, seine Angel ausgeworfen und dann den Fisch rausgezogen hat. Aber wir können davon ausgehen, dass sich das alles so verhalten hat. Und eben auch, dass er diese Münze dann auch im Fisch des Mauls gefangen hat. Öffne ihm das Maul, also ohne dass er irgendwelche anderen Dinge noch gebaute und konnte dann eben die Münze rausholen. Also die Münze war noch nicht im Magen des Fisches gelandet, ne? Also nimm erstmal den Fisch aus und wenn du dann da in den, nein, will ich gar nicht ausholen, und dann wirst du da irgendwo im Magen dann diese Münze finden. Nein, einfach nur das Maul öffnen und dann wirst du die Münze finden. Und, aber Jesus sorgt wunderbar und es ist genau passend. Eine Münze und die deckt das ab, was für dich und für mich zu zahlen ist. Mach das bitte. Petrus hat nachher ja auch noch zwei Briefe geschrieben an die Gläubigen und vielleicht hat er an diese Begebenheit gedacht, als der wahrscheinlich bekannteste Vers aus seinen Briefen dort hervorkommt, wo er dann sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, auf Jesus, denn er sorgt für euch. Wenn wir auf unser Recht verzichten, brauchen wir keine Angst zu haben, zu kurz zu kommen. Denn Jesus sorgt für uns. Kennt ihr das aus eurem eigenen Leben? Habt ihr das da auch schon erfahren? Dass ihr gemerkt habt, ja genau jetzt. Natürlich kann finanziell sein, kann auch gesundheitlich sein, kann auch vielleicht in der Schule bei einer Klassenarbeit oder Prüfung oder irgendwas gewesen sein, eine Bewerbung oder. Und dann merken wir, Jesus sorgt großartig, wunderbar für uns. Das kann man mit natürlichen menschlichen Worten gar nicht mehr erklären. Und zwar so, dass es genau passt. Auch als Gemeinde erleben wir das immer wieder. Ja? Das so, dass wir so finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, das ist eigentlich so der Standard. Ja, eigentlich fast immer. Aber trotzdem reicht es. Und Jesus hilft. Und ich glaube, er will uns dadurch Vertrauen lehren. Vertrauen auf ihn. Damit wir wirklich merken und ihn auch lassen, dass er uns wunderbar und genau passend auch für uns sorgen kann. Wir können immer und konnten immer unseren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Jesus sorgt für uns und das macht er eben auf seine Art, auf großartige, auf wundersame, wunderbare und immer passende Weise. Und das lasst uns mitnehmen. Und vor allem eben auch die Einstellung, die er hat, nicht auf sein Recht zu pochen, sondern darauf zu verzichten. Können wir das in unserem eigenen Leben umsetzen? Jesus kann verzichten. Ich auch. Amen.